Es ist Freitag, der 6. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Mit einer, nein, noch nicht mit einer regulären Ausgabe. Damit starten wir erst am Montag wieder. Aber außergewöhnlich dumme Debatten, die bedürfen einer Sonderfolge, denn sonst ist das alles nicht mehr auszuhalten. Wir reden natürlich von der Silvesternacht. Wir reden von der Böller-Debatte. Wir reden von der Integrationsdebatte. Und zu diesem Zwecke ist es immer sinnvoll, jemanden einzuladen, der dazu etwas Sinnstiftendes beizutragen hat. Er ist Soziologe und Inhaber des Lehrstuhls für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Ein sehr geschätzter Freund dieser Sendung. Guten Morgen, Aladin Elmar Falani.
Grüß dich, Micky. Hi.
Sag mal, wir hatten ja ursprünglich was anderes vor. Wir wollten uns ja eigentlich auf ein Bier verabreden. Das war der eigentliche Plan und dann sind wir hier plötzlich in so eine Podcast-Sonderfolge abgerutscht. Denn eigentlich wollten wir uns in Hamburg zum Bier verabreden, dass wir trinken würden, nachdem du in der Sendung Markus Lanz gesessen hättest, in der du nächste Woche sitzen wirst, zusammen mit einem gewissen Friedrich Merz. Was glaubst du, erwartet dich da?
Oh, das weiß ich gar nicht so genau, was wir da dann konkret diskutieren. Im Augenblick ist die Diskussion, so wie du es beschrieben hast, so ein bisschen schräg und auch ein bisschen an der Sache vorbei, aber das könnte ja sein, dass es sich bis dahin ein bisschen versachlicht. Ich habe keine Ahnung, was mich da
erwartet. Und du meinst ausgerechnet Friedrich Merz ist derjenige, der die Debatte versachlicht. Da habe ich bei DJ Sozialtourismus so also ganz leicht meine Zweifel. Ich habe so eine leise Ahnung, wie es laufen könnte. Ich würde an dieser Stelle kurz mal eine Frage einwerfen von jemandem namens Ademir Karameh-Medovic. Der hat einen Gastbeitrag im Spiegel geschrieben. Der nennt sich Rechtsrassismus, links Schweigen. Und die Frage, mit der der Artikel, der Text einsteigt, ist: Warum fällt es so schwer, eine ehrliche Debatte über die Täter der Berliner Silvesternacht zu führen? Ich leite die Frage direkt weiter an dich. Warum fällt es so schwer und was erleben wir gerade?
Das fällt tatsächlich schwer, aber es müsste nicht so sein. Mhm. Wir könnten einfach darüber sprechen, was da passiert ist. Auch viel mehr zu gucken, wie es den Opfern geht. Opfer vergessen wir immer, egal was los ist. Mhm. Und dann darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist.
Ja.
Und was man tun kann. Das könnte man einfach so machen. Aber wenn man natürlich dann sofort über ungesteuerte Migration, Integrationsdebakel, Integrationsunwilligkeit andauernd, also jetzt ist wieder hier Konjunktur für den Begriff Migrationshintergrund. Mhm. Heute hat in der Welt ein Vorsitzender von einem Lehrerverband einen Blödsinn erzählt. Ich war fassungslos. Man sollte quotieren, dass es nur noch 35% Kinder mit Migrationshintergrund in einer Schulklasse gibt.
Okay.
Wir sind in Deutschland gerade bei 40% durchschnittlich. Das heißt, alleine rein mathematisch geht das nicht.
Ja.
Das heißt, jetzt sind wir wirklich in einer Zeit, wo jeder jeden Quatsch in den Diskurs einbringen kann. Und das müsste nicht so sein. Das Thema ist hochrelevant, Gewaltausbrüche.
Ja.
Das ist nichts, wo man weggucken darf, aber man muss es dann vernünftig besprechen. Mhm. Also, und das ist gerade nicht vernünftig.
Genau, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also jetzt, ich habe diese Silvesternacht ja nur aus der Distanz verfolgt und dann die Debatte, nennen wir es mal wohlwollend so. Und da ist es mir so ein bisschen, das kommt mir so ein bisschen vor, diese Böller-Debatte wie die Böller selbst. Also du hast entweder so verkniffen furzende Blindgänger oder du hast halt einfach so laute Sprengsätze, die sofort alles wegreißen. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also zumal es ist ja diese Silvesternachtsdebatte ist ja auch kein gesamtdeutsches Problem, sondern so wie ich das verfolgt habe, in erster Linie ja ein Geschehen aus Berlin. Die anderen größten Städte, bis vielleicht sagen wir auf Hagen, Teile in Hamburg oder so, die haben ja kaum etwas gemeldet. Also da war ja nicht so viel. Es geht ja in erster Linie um Berlin und da um Bezirke wie beispielsweise Neukölln. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel zu sagen, ja, mit wem, also eine berechtigte Frage, was sind denn das für Leute? Also mit wem haben wir es da zu tun? Dann siehst du beispielsweise in der ARD dann irgendeinen, der zugeschaltet ist, der sich also auf Teufel komm raus einen abbricht, ansatzweise ein Bild darüber zu liefern, um wen es sich denn da jetzt handelt. Also du merkst schon, sie vermeiden auf Teufel komm raus, in diesem Falle dann klar zu sagen, ja, der Anteil derer mit Migrationshintergrund war in diesem Zusammenhang halt einfach sehr, sehr groß. Wie kommt das? Also was ist das Problem dabei? Warum tut man sich so schwer, in diesem Falle dann auch klar zu umreißen, um wen es sich da handelt? Also wie heißt es immer so schön, sagen, was ist?
Genau, sagen, was ist, wäre in dem Fall, glaube ich, also in den meisten Fällen völlig unproblematisch.
Ja.
Das Problem ist, dass diejenigen, die nicht wollen, dass daraus ein rassistischer Diskurs wird, trotzdem so unerfahren und zum Teil auch inkompetent sind. In genau dem Themenfeld. Ist doch Klassiker, kennst du doch auch. Gerade linke Milieus wollen total weltoffen sein und haben aber von der Sache oft keine Ahnung. Das ist dann
genau
einfach so.
Genau.
Und das heißt, man will nicht, kann aber auch nicht richtig.
Ja.
Und dann kommt dann so ein Geeier raus.
Genau.
Ich habe es jetzt nicht gesehen, was du jetzt angesprochen hast, aber das ist ein Klassiker. Also eindeutig etwas, was häufig passiert. Wenn du jetzt einfach nur sagen würdest, da sind x Personen gewesen, so und so viel davon sind jetzt festgenommen. Mhm. Das wissen wir über die. Und wir lassen uns auch am besten 2 Tage mehr Zeit, um ein bisschen genauer zu wissen, was Sache ist.
Genau.
Und dann stellt sie irgendwas fest und dann lässt sich das erklären. Also diejenigen, die Angst haben, dass daraus ein rassistischer Diskurs wird, das meine ich ganz ernst jetzt, wie ich sage, die verstehen nicht so ganz, dass es keinen Grund für Angst gibt. Mhm. Die Angst musst du doch nur haben, wenn du am Ende ehrlich glaubst, dass diese Migranten alle Arschlöcher sind. Sag ich jetzt als jemand, der selber so adressiert wird immer.
Ja.
Die Angst musst du aber nicht haben, wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass Migration im Kern nicht das Problem ist, dass es auch nicht im Kern kulturelle Ursachen sind oder sonst irgendwie was.
Ja.
Das heißt, wenn du wirklich überzeugt bist und informiert bist und kompetent bist, was das Thema angeht, kannst du einen ganz entspannten Diskurs führen.
Genau, und das wünsche ich mir, denn um hier den Kollegen Kara Mehmedowitsch nochmal zu zitieren. Also er sagt so, auf der linken Seite dagegen herrscht betretenes Schweigen. Wie gelähmt vermeiden es viele linke PolitikerInnen, den migrantischen Hintergrund der möglichen Täter zu nennen. So, und auf der anderen Seite hast du natürlich, wie er auch schreibt, auf der rechten Seite oft blanker Rassismus. Es werden wahllos geflüchtete Menschen mit Migrationshintergrund oder schlicht Ausländer als Täter identifiziert. Phänotypen und Merkels Migrationspolitik werden prominent als Gründe aufgeführt. Das ist schäbig, weil es billige Ressentiments bedient, ohne auch nur den Anschein einer Lösung zu erwecken. Weil das ist natürlich dann etwas, was ich auf der anderen Seite beobachte, dass plötzlich dann Begriffe völlig ungeniert wie Überfremdung reingeworfen werden, wo du sagst, ja, aber also das ist doch jetzt nicht das, worüber wir in diesem Zusammenhang eigentlich reden sollten.
Ja, völlig schräg. Und ich meine, man muss darüber reden, dass der Anteil der Polizistinnen in Berlin mit Migrationshintergrund ist enorm hoch.
Ja.
Der Anteil bei Sanitätern mit Migrationshintergrund ist enorm hoch. Also das ist wirklich so eine eindimensional geführte Diskussion. Das ist wirklich echt schräg. Am Ende ist es ein Phänomen, das tatsächlich von der Qualität her krass ist, aber von der Quantität her nicht.
Ja.
Also die Qualität dieser Gewaltexzesse ist tatsächlich so, dass es bisher so offenbar selten vorgekommen ist. Ich übrigens gehe seit 20 Jahren Silvester nicht raus, weil ich das schon lange sehr gefährlich finde.
Ja.
Wirklich sehr gefährlich.
Ja.
Aber wenn alle sagen, das ist eine neue Qualität, sowas gab es so vorher nicht, auch nicht in Neukölln, dann glaube ich das sofort.
Mhm.
Aber die Quantität, da reden wir von jetzt 150 oder was Festgenommenen und nimm die Zahl mal 10, dann hast du vielleicht alle auch Beteiligten und so weiter. Und das ist ein ganz kleiner Teil. Deswegen führt man hoffentlich keine Grundsatzdebatten. Ne? Also man sollte unsere Erfordernisse wegen demografischem Wandel, Fachkräftemangel und so weiter, wir brauchen Millionen Neuzuwanderung. Zu den, was wir bisher haben, Neuzuwanderung, dann sollten wir die Debatte nicht wegen 1.000, und 1.000 ist echt viel in so einer Nacht, wo Action ist, aber daran sollte man nicht die Zukunft Deutschlands bemessen und auch nicht die zukünftige Migrations- und Integrationspolitik. Und übrigens nochmal so ein Hinweis, wir sollten auch, wie sagt man so schön, die Kirche im Dorf lassen und gucken, was eigentlich andere machen. Es gibt kaum eine westeuropäische oder westliche Hauptstadt, wo einfach überall geböllert werden kann. Mag Gründe dafür geben.
Ja.
Das mag tatsächlich Gründe dafür geben.
Ja, ja.
Und ich sag dir eins, über ein Verbot nachzudenken, und ich bin echt ein ziemlich liberaler Typ, und ich mag keine Verbote. Ich finde es total unangenehm, dass andauernd Dinge mir verboten werden. Aber wenn großer Schaden angerichtet werden kann, wenn 0,002% der Menschen sich daneben benehmen, dann kann man über ein Verbot nachdenken. Das heißt, wenn es eine so heikle Sache ist, dass selbst wenn ein Mikroanteil sich daneben benimmt, ist großen Schaden verursacht, dann nicht. Mhm. Deswegen haben wir im Straßenverkehr so eine starke Regulierung. Deswegen darf nicht jeder eine Waffe tragen, auch wenn wir wissen, dass nur 0,5% mit der Waffe schlecht umgeht. Aber das 0,5% wird sehr großen Schaden anrichten.
Ja.
Und deshalb würde ich sagen, ein Böllerverbot, dass das in anderen Ländern umgesetzt wurde, hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass sie das gleiche Problem hatten. Mhm. Und ich bin nicht für ein Böllerverbot. Ich will nur darauf hinweisen, dass ich selten über Verbote diskutieren möchte. Und ich habe gerade nur beschrieben, unter welchen Umständen ich zumindest darüber reden wollen würde. Grundsätzlich bin ich total gegen Verbote.
Ne? Ja, ich will mich dem anschließen. Ich finde es ja sowieso, das habe ich immer schon gesagt, ich finde es absolut faszinierend, wie in der TÜV-Region Deutschland es überhaupt möglich ist, dass voll alkoholisierte oder halt eben auch zumindest, sagen wir mal, sehr stark emotionalisierte Menschen überhaupt so mit Schießpulver oder was weiß ich, was da alles rumhantiert wird, umgehen dürfen. Das finde ich bemerkenswert. Ich zitiere an dieser Stelle kurz mal unsere Innenministerin Nancy Faeser von der SPD und ja jetzt, sagen wir mal, grundsätzlich des Rassismus eher unverdächtig. Die sagt, wir müssen gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten die Grenzen aufzeigen mit harter Hand und klarer Sprache, aber ohne rassistische Ressentiments zu schüren. Wer die notwendige Debatte ausnutzt, um auszugrenzen, löst das Problem nicht, sondern verstärkt es. Der uns beiden gleichermaßen bekannte, wie sympathische Steven Ampalagan hat dann daraufhin gesagt, das ist etwas, das hätte auch genauso gut von der AfD kommen können oder von Horst Seehofer. Was ist an dieser Äußerung das Problem?
Ich will jetzt auch echt nicht übertreiben. Die Äußerung ist nicht so problematisch. Der Anfang dieser Äußerung, der ist halt problematisch, weil Integration ist ein Begriff, der wird im Diskurs bezogen auf Migration. Ja. Und Migration ist ein Phänomen, da sind in welcher Weise auch immer 20-30% unserer Bevölkerung, 25-30% der Bevölkerung in Deutschland irgendwie mit adressiert.
Ja.
Und wenn man jetzt, ich sage es nochmal, wegen 150 Festgenommenen plus, ich bin jetzt mal wirklich großzügig, 1000 weiteren, die da mitgemacht haben, so eine Grundsatzdiskussion führt und man sieht es ja, Steven ist, fühlt sich ja auch selbst angesprochen und all die Leute, die jetzt so ein bisschen aggressiv darauf reagieren, die fühlen sich angesprochen und wenn eine Politikerin, die auch noch Innenministerin ist, also sowohl für Polizei als auch für innere Sicherheit als auch für Integration zuständig ist, sich im Ton so äußert, dass diejenigen, die sie eigentlich nicht angreifen wollte, angegriffen fühlen, kann man drüber nachdenken, was daran falsch war. Ich selber finde die Äußerung nicht so schlimm, aber sehr viele fanden sie schlimm. Und dann, da ich nicht das Zentrum der Welt bin, muss man drüber nachdenken, mit welchen Begriffen hat man da ungünstig hantiert, dass tatsächlich eigentlich Verbündete, Steven ist echt ein friedvoller Typ, der überhaupt nichts mit Gewalt am Hut hat, dass der damit ein Problem hat, darüber, solche Fragen muss man sich zum Beispiel stellen.
Was mir immer auffällt im Zusammenhang jetzt zum Beispiel mit dieser Silvesternacht und mit denen, es ist ja dann, das ist übrigens auch das, was Herbert Reul, der Innenminister von NRW, sagt, dass es hier in erster Linie gar nicht um ein, sagen wir mal, migrantisches Problem geht, sondern vor allen Dingen um ein eher männliches Problem. Denn für mich war zum Beispiel das Böllern, das unkontrollierte Böllern auch immer ganz klar ein männlich besetztes Thema. In meiner Welt, ich komme aus Castrop-Rauxel, also unweit von Datteln, wo du herkommst, da war es halt immer das Thema von irgendwelchen Ingos oder Uwes, die halt einfach wild durch die Gegend geballert haben. Als ich jetzt die Bilder aus der Berliner Silvesternacht gesehen habe, habe ich gedacht, ach guck mal, siehste, das ist ja irgendwie auch eine Art der, sag mal, fast schon der kulturellen Aneignung, dass du plötzlich die ganzen migrantischen Kids in Neukölln wohlgemerkt hast, die ihrerseits auch halt wild durch die Gegend böllern. Das war für mich dann nochmal ein Moment der Erkenntnis, wo ich dachte, ach guck mal, die können sich dafür auch sehr begeistern. Was aber extrem nervt ist zum Beispiel, also meine Frau, geboren in Teheran, die sagt in solchen Situationen immer, diese Arschlöcher versauen es für alle. Und das ist ja genau das, was ja auch implizit der Vorwurf gegen Nancy Faeser ist, wenn sie sagt, wir müssen den Integrationsverweigerern oder gewaltbereiten Integrationsverweigerern die Grenzen aufzeigen, dann inkludiert das ja auch alle anderen. Und das sieht man ja auch in dem Spiegelbeitrag, dass natürlich auch alle möglichen, was weiß ich, türkischstämmigen, libanesischstämmigen, syrischstämmigen Menschen, die natürlich einfach vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sind, die natürlich genervt sind, weil sie sagen, pass auf, wir müssen jetzt diese Debatte mit ausbaden, weil wir ja auch mit dafür stehen. Und das sehe ich natürlich auch als Problem an, dass da selten wirklich differenziert wird.
Ja, absolut. Da könnte man jetzt ganz viel zu sagen. Aber lass mich auf eine Sache hinweisen. Wenn wir mal mit Herbert Reul gesprochen, der auch ein paar kritische Sachen gesagt hat, aber lassen wir das jetzt mal.
Ja,
junge
absolut.
Männer, ist ein Thema von jungen Männern, eindeutig. Ne?
Ja.
Und im Übrigen, wie du es gesagt hast, so kriegsähnliche Zustände bei so in Silvesternächten habe ich andauernd erlebt. Dass das auf Rettungskräfte und Sanitäter und so weiter bezogen wird, ja. Das habe ich tatsächlich selber noch nie erlebt. Aber wenn du jetzt die Bilder nur nimmst und jetzt mal übersiehst, dass das Rettungskräfte, Polizei und so weiter war, also dass so krass auf Leute wirklich gezielt abgefeuert wurde,
ja.
Das habe ich nicht nur selbst erlebt, sondern das wurde auf mich gefeuert. Also und im Übrigen gab es eine Zeit, da wurde das mit Bengalos gemacht, nochmal eine andere Qualität, ne, wo auch Bengalos geworfen wurden, diese Dinger, die wirklich verboten sind.
Ja.
Naja, ich will jetzt nicht über die wilden 90er sprechen. Lass uns lieber über jetzt sprechen, junge Männer. Immer schon eine Problematik und wenn du fokussieren willst, hat das was mit Migration oder mit Kultur zu tun,
ja.
Muss man erstmal andere Faktoren rausnehmen, also jung, männlich und in schwierigen sozialen Lagen. Wenn du das drei zusammennimmst und dann in westdeutsche Großstädte guckst, dann siehst du, dass diejenigen, auf die das zutrifft, die einen Migrationshintergrund haben, das sind... Also je nach Stadt 50-70%. Das heißt, erst dann, wenn unter den Randalierern mehr als 70% einen Migrationshintergrund haben, wäre es überproportional. Und das ist etwas, was viele nicht wissen, weil viele Menschen, die sich als patriotisch bezeichnen, kennen ihr eigenes Land nicht und ihre eigene Bevölkerung. Und dann gibt es auch noch die Konzentration in Neukölln. Bei jungen Männern in prekären Lebenslagen haben wir 95% wahrscheinlich, die irgendwie migrantisch geprägt sind. Und ich sage dir jetzt aber Folgendes, ich glaube, es gibt einen kleinen Migrations- und Kultureffekt. Der ist auch total plausibel. Nimmst du jetzt die beiden Staatsangehörigkeiten, die dort genannt wurden, die am häufigsten waren?
Ja.
Aber übrigens habe ich gehört, es waren auch holländische Staatsbürger und andere dabei, also nur so am Rande. Aber die häufigsten neben Deutsch war Afghanisch und Syrisch, was jetzt die Polizei genannt hat. Und Menschen aus Afghanistan und Menschen aus Syrien, gerade wenn sie noch nicht deutsche Staatsangehörige sind, sind die offenbar noch vor relativ kurzer Zeit gekommen, haben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Krieg erlebt, haben während der Migration wahrscheinlich hochriskante und gewaltvolle Erfahrungen gemacht. Und dann haben die auch noch, wenn das jetzt junge Männer sind, weiß ich nicht, ein halbes bis drei Jahre haben die keine Schule besuchen können, weil Krieg war, weil die Migration und so weiter und so fort.
Corona.
Dann der Corona-Stress. Und dann ist Berlin auch ein ungünstiger Ort für diese Menschen.
Ja.
Und Berlin hat eine echt schlechte Infrastruktur. Das ist einfach eine Stadt, die ist ganz untypisch für Deutschland und da funktioniert vieles nicht. Wir können ja jetzt auch den Migranten nicht ankreiden, dass der Flughafen ein desolates Projekt ist und vieles mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist hochplausibel, dass es zusätzlich zu den wichtigen, gewichtigen Faktoren noch einen zusätzlichen gibt, der was mit Migration und Kultur zu tun hat. Und noch so eine Randbemerkung, gerade in migrantischen Milieus sind die, die es am schwersten haben, Jungs und junge Männer. Also ich meine jetzt genau die, die durch die Teilhabezuwächse der vergangenen Jahre, das werden ja immer diverser und immer offener und immer mehr Professoren, Journalisten und so weiter, ne? Also auch mit Migrationshintergrund. Das heißt, da ist viel gut, ganz viel Gutes passiert in den letzten Jahrzehnten. Und die, die davon nicht profitiert haben, fühlen sich zurückgefallen, erstes.
Ja.
Und das Zweite ist, in ihrem eigenen Milieu sind die Mädchen erfolgreicher als die Jungen.
Ja.
Und sie fangen an, sich zu emanzipieren. Das heißt, man fällt nochmal zurück.
Ja.
Und das kann unter ganz spezifischen Umständen, guck mal, wie entspannt wir jetzt darüber reden. Das kann man so sagen.
Ja, ja.
Und unter ganz spezifischen Umständen für eine relativ kleine und konkret einzugrenzende Gruppe kann das nochmal einen zusätzlichen migrationsspezifischen Effekt haben. Und das kann man ansprechen. Und dann spricht man am besten nicht über Migrations- oder Integrationsdebakel, sondern muss sich überlegen, als guter Patriot, was müssen wir jetzt machen, dass es besser
wird. Ja, das ist nämlich genau die Frage. Also die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey, die ja nun jetzt gerade im Wahlkampf ist, weil, Stichwort Berlin, da ist ja so ist, dass man ja offensichtlich häufiger wählt.
Ja.
Und ich glaube auch Nancy Faeser, die ja auch von der SPD ist, wollte wahrscheinlich auch an dieser Stelle gleich mal Richtung Berlin blinken und sagen, wir die SPD, wir können auch innere Sicherheit, deswegen jetzt hier starke Hand. Und die noch Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hat da ja sinngemäß paraphrasiert gesagt, wir müssen die Hand reichen, die aber gleichzeitig auch ein Stoppschild ist für diese jungen Männer. Also im Grunde genommen sowas wie fordern und fördern. Also einerseits starker Rechtsstaat, aber andererseits halt eben auch die, ich nenne es jetzt mal Integrationsangebote für diejenigen, die halt offensichtlich da ein Defizit haben. Das klingt ja zunächst einmal gar nicht so verkehrt als Losung, oder?
Ja, das ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber das sind leere Hülsen. Mhm. Die Frage ist, was für eine Infrastruktur haben wir? Zum Beispiel, dass egal wann Menschen einwandern, man sich um die kümmert.
Ja.
Insgesamt übrigens nicht in Berlin, aber insgesamt in Deutschland haben wir ein ganz gutes System mittlerweile, wenn die Kids von der ersten Klasse an in Deutschland zur Schule gehen. Am besten noch in die Kita gehen, da sehen wir deutliche Erfolge. Mhm. Nicht so gut sind wir, wenn die etwas älter sind, also mit 12 Jahren einreisen, das heißt die gesamte Grundschule verpasst haben oder erst mit 16 Jahren einreisen und ganz schwierig wird es, wenn sie mit 23 einreisen. Oder 20 oder irgendwie sowas. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Infrastruktur, wo es praktisch egal ist, wie alt jemand ist, wenn er einreist, es egal ist, woher er kommt und es fast egal ist, was er für Voraussetzungen mitbringt, damit man praktisch ihn abholt und direkt mit Schwung weiterleitet. Mhm. Ja. Weil so wie diese Jungs sind, sind Menschen nicht einfach so. Das ist nicht einfach so. Das hat eine Geschichte, das hat einen Kontext und man muss praktisch sich überlegen, wie bezogen auf diejenigen, die jetzt neu zugewandert sind, ist es tatsächlich deutlich schwieriger als für die Personen, die hier geboren sind. Aber übrigens, nochmal, um das deutlich zu machen, also wenn so junge Leute sich total an den Rand gedrängt fühlen, perspektivlos sind, aber eigentlich natürlich junge Männer, wir beide waren ja auch mal jung, Männer sind wir immer noch, aber jung waren wir auch mal.
Das ist schon eine Weile her, ja.
Ja, man will doch eine positive Identität haben, eine Zugehörigkeit und auch Stärke.
Genau.
Das ist sozusagen typisch im Sozialisationsprozess. Bisher vielleicht kriegen wir das hin, dass Männer irgendwann auch in der Jugend nicht so sind, keine Ahnung. Aber das ist so. Und wenn du aber genau das Gegenteil erlebst, immer schwach, immer am Rand, dann steht man irgendwie vor schwierigen Entscheidungen. Ja. Und viele, nein, nicht viele, in ganz bestimmten Situationen, und eigentlich müsste man sagen, vergleichsweise wenige, entscheiden sich dafür paradoxerweise noch männlicher, noch archaischer. Mhm. Also sozusagen das, was bisher das Problem war, nochmal zuzuspitzen und zu pflegen, zu kultivieren.
Ja.
Nach dem Motto, jetzt erst recht und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich etwas, woraus man lernen muss, dass man Menschen nie aufgibt. Und dieses Fordern und Fördern oder andersrum Sanktionen und auch jede Handlung, jedes Fehlverhalten muss Folgen haben und so schnell wie möglich. Ne? Nicht unbedingt so hart wie möglich, sondern so schnell wie möglich. Mhm, also nicht, dass die erst in einem Jahr verurteilt werden, sondern am besten übernächste Woche oder nächsten Monat zumindest. Aber gleichzeitig eine Unterstützungsstruktur, weil all das, was wir jetzt besprechen, hätte ich dir auch schon vor ein paar Wochen sagen können. Da war noch nicht klar, dass die Gewalteskalation diese Qualität hat, aber dass die Problemlage da ist, steht ja außer Zweifel. Und ich weiß nicht, ich bin ja nicht das erste Mal bei Lanz, ich sage solchen Sachen immer nur zu, wenn ich das Gefühl habe, ein paar Punkte zu setzen. Und ich rede mir im Mund fusselig, dass wir alles, was mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun hat, dass wir das sträflich vernachlässigen und dass wir da seit langer Zeit erstmals jetzt ein bisschen Rückschritte erleben. Also man konnte praktisch die letzten Jahrzehnte eigentlich eine kontinuierliche positive Entwicklung sehen.
Ja.
Und was alles, was mit pädagogischen Institutionen, Bildung und Teilhabe angeht von jungen Leuten, würde ich jetzt sagen, die letzten 10 Jahre langsam stagnieren, leicht rückschrittig und jetzt in den 2 Corona-Jahren aber ganz klar bergab. Mhm. Und da muss man jetzt was tun. Und es geht mir nicht ums Schulsystem nur. Da, wie gesagt, wir haben nicht nur Probleme im Schulsystem, sondern noch größeres Problem für diejenigen, die eben diese Regelstrukturen, die zu spät kommen sozusagen, zu spät einreisen. Und da muss man so richtig rein, so richtig. Gerade, weil, letzter Punkt, wir brauchen jetzt Hunderttausende jährlich, alleine nur um den Arbeitskräftemangel zu beheben. Ja. Und hier kommen ja keine Kinder. Da werden erwachsene Leute kommen, die alle noch kein Deutsch können oder noch nicht ausreichen können. Und ich würde sagen, wir brauchen einige Millionen in den nächsten 15 Jahren. Auch darüber muss man mal entspannt reden. Aber auch wenn vielen Zuhörern auch von dir jetzt Schweißperlen die Stirn runterlaufen.
Ja, ja.
Aber einige Millionen, ich würde sogar sagen 10 Millionen in den nächsten 10, 15 Jahren werden es locker sein müssen. wäre ganz gut, wenn wir uns jetzt vernünftig aufstellen. Meinst du nicht auch, oder?
Ja, das musst du jetzt alles nur noch Friedrich Merz erklären.
Ja, weiß ich nicht, ob das klappt.
Viel Glück, viel Glück. Aladin, ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich sehr, wenn du demnächst mal wieder in einer regulären Folge bei uns zu Gast bist. Da müssen wir unbedingt noch über die Dortmunder Nordstadtliga reden. Das haben wir leider zeitlich heute nicht geschafft, denn da geht es ja auch explizit um eben genau diese in Anführungsstrichen Integrationsangebote. Aber das besprechen wir dann beim nächsten Mal.
Machen wir gerne.
Wahrscheinlich schon im Februar oder so. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende und du trainierst dich jetzt nochmal fleißig für Friedrich Merz. Das wird bestimmt interessant.
So ist
das werden wir uns alle sehr gerne ansehen.
Nordstadtliga gerne. Friedrich Merz am Dienstag, glaube ich. Und morgen, also am Samstag, in der Samstagsausgabe, ist auch ein längeres Interview in der Süddeutschen Zeitung, wenn wir schon Werbung dafür machen.
Ach, guck mal, siehste, fantastisch.
Können das alle nochmal nachlesen.
Ach, sehr gut. Ja, wunderbar. Super. Aladin, ich danke dir ganz herzlich. Lass dir gut gehen. Und Stichwort verfehlte Integration. Ich unterhalte mich jetzt mit Oliver Polak. Also ich habe meine ganz eigenen Probleme.
Grüß ihn schön. Mach's gut, Micky. Bye, bye.
Ciao. Mach's gut. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.